ARD Sounds.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und willkommen zu noch einer Stunde Unter Büchern, die letzte von 3 Stunden Radionacht, die wir für diesen Samstagabend der Leipziger Buchmesse produziert haben in den vergangenen Tagen. Da haben wir uns mit Autorinnen und Autoren getroffen und haben mit ihnen über ihre neuen Bücher gesprochen. In dieser letzten Stunde interessiert uns eine ganz besondere Perspektive, nämlich die in und die aus dem Osten. Es geht in Vergangenheiten und dafür haben wir Lukas Rietschel getroffen, der in seinem neuen Roman Sanditz in 40 Jahre Geschichte einer ostdeutschen Stadtgesellschaft führt.
Helene Bukowski reist noch ein bisschen weiter in der Zeit und spürt dem Leben und dem Suizid einer Pianistin nach, die 1961 in Leipzig geboren wurde und das in einer Geschichte, die uns bis nach Moskau führt.
Und die Autorin Ines Geipel, die erinnert uns daran, dass wir vermutlich alle als Jugendliche Schulausflüge in eine Gedenkstätte eines Konzentrationslagers gemacht haben. Und aus dieser Erinnerung an die eigene jugendliche Erfahrung heraus bringt sie uns Buchenwald und das Nachleben dieses Ortes des Grauens neu nah.
Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie eine der Kulturwellen der ARD eingeschaltet haben. Die ARD Radio Kulturnacht verbindet HR2 Kultur, Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR Kultur, SR Kultur, WDR 5 und MDR Kultur.
Und wir beginnen mit Carsten Tesch im Gespräch mit dem Schriftsteller Lukas Rietschel.
Die Fliesen der Geschichte. Szenen einer Familie, einer Gegend, eines Landes zwischen 1978 bis 2021 in der Lausitz zwischen Braunkohlen-DDR und Corona-Deutschland. Das Jahr 89 dazwischen als Scharnier, als es in dieser Kleinstadt Sanditz in Ostsachsen nach verbrannten Akten riecht. Lukas Rietschel ist da. Nach Mit der Faust in die Welt schlagen und Raumfahrer ist er nun mit seinem dritten Roman in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit Sanditz. Willkommen.
Ja, hallo.
In Dresden, da gibt es einen Fürstenzug. Das Wandbild braucht 25.000 Fliesen auf 100 Metern. Für 8 Jahrhunderte sächsische Geschichte ist der Ihnen mal eingefallen. Ich meine, Ihnen reichen die Bildfliesen einer Fleischerei in einem Dorf, was für die Braunkohle weggebaggert wird. Die ziehen sich als Motiv durch Ihren Roman, durch 43 Jahre ostsächsische Geschichte. Haben Sie mal daran gedacht, dass Sie dabei sind, eine Art Lausitzzug zu schreiben in Bildszenen?
Nee, so, ich gehe da eigentlich nie so groß ran. Also ich erzähle wirklich immer nur das, was ich kenne. Das klingt jetzt so sehr kleintourisch, das ist mir klar. Ein bisschen kleinspurig, aber am Ende ist es das. Also Fliesen sind mir vertraut, Fleischereien sind mir vertraut und dann bringe ich das zusammen. Also manchmal ist es relativ einfach.
Ja, aber der Fürstenzug in Dresden ist Ihnen ja auch vertraut.
Ja, aber das meine ich, es ist nie ein Anspruch an diesen Text jetzt gewesen, zu sagen, das wird jetzt ein Panorama und das wird dann gleich wieder alles erklären und so weiter. Ich glaube eher im Gegenteil. Also man kann jetzt aus diesem Buch, anders als vielleicht bei den anderen, man das noch versucht hätte, nichts per se Ostdeutsches ableiten, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist jetzt so partiell, so klein. Also wir befinden uns ja in den Jahren der DDR in so einer Kirchgemeinde und das ist relativ betulich. Ich würde jetzt mal sagen, also rein die Statistik betrachtet, können damit vielleicht wenige Ostdeutsche was anfangen.
Wow, also ich denke erstmal, also eine Message, einfach eine simple Message sicher nicht, aber ja. Wenn Sie das jetzt mit dem Kleinteiligen sagen, also ich würde ja erstmal sagen, es ist ein komplexer Roman und der sehr genau weiß, wie er gebaut ist, der von sich weiß und wie die eine Bildszene, die eine Fliese in die andere greift und so, das ist ja, also klingt jetzt alles gar nicht so gehäkelt und kleingärtnerisch, wie Sie das eben gesagt haben.
Das stimmt. Also ich habe diesen Text mal angefangen zu schreiben oder dem dann so die ersten 100, 200 Seiten im Verlag gegeben. Da habe ich gesagt, ich arbeite in einem Steinbruch, weil ich nicht, ich hatte auch kein Ende, was absehbar war. Ich bin einfach nur in die Tiefe gegangen. Das waren um die 800 Seiten zwischendrin mal und das sind jetzt ungefähr 500 geworden. Das war alles nochmal sehr viel größer, sehr umfangreicher und eben natürlich überhaupt nicht kleinteilig. Also mit kleinteilig meint dann eher die Art des Erzählens, der kleinen Geschichten, die sich so aneinanderreihen. Aber natürlich habe ich etwas Größeres im Blick und ich würde auch sagen, dass sich das vor allem in dem Prolog so ein bisschen kondensiert. Also für mich ist diese Krabbert-Sage zumindest so, wie sie Ottfried Preußler erzählt hat, ist da schon sehr maßgeblich gewesen.
Danach würde ich Sie am Ende des Gesprächs fragen, damit wir erstmal einen Eindruck haben, was es eigentlich ist. Also,
ja. Sie sind worum geht's eigentlich?
Genau. Und auch was es ist, also beides, auch von der Form her und so. Also, Sie sind in Kamenz aufgewachsen, leben heute in Görlitz. Die Stadt, die Sie erfunden haben, heißt Sanditz, also auch mit Z am Ende. In Kamenz gab es ein Glaswerk, in Görlitz gibt es den markanten Berg, die Landeskrone. Bei Ihnen im Roman gibt es den Landesthron. Gibt es eine Geschichte zu diesem Namen Sanditz?
Nee, der ist jetzt nicht so wahnsinnig geistreich. Das muss ich schon auch zugestehen. Also es ist eine Mischung aus Sand und Itz. Ich bin verwundert, dass es den nicht tatsächlich gibt. Ich wollte einfach weg von der, ja, von so einer konkreten Örtlichkeit. Das war, glaube ich, was mich schon am Anfang angetrieben hat. Ich wollte gerne sehr sichtbar machen, dieser Ort hier, das ist ein Kunstort, der ist zusammengewürfelt aus mir bekannten Orten, na klar, also referiere eben auf das, was ich kenne. Aber ich möchte mich nicht schon wieder irgendeinem Wirklichkeitszwang unterwerfen. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder auch sehr leidige Diskussionen darüber, wie realistisch die Lausitz ist, die ich beschreibe. Und ich hatte keine Lust auf so einen Charlotte-Gneuss-Moment, ja. Also wo dann an dem Wort Plastetüte oder Plastiktüte sich dann entscheidet, wie authentisch oder nicht authentisch ist das. Und ich wollte keinerlei Anlass dazu geben, zu sagen, ich lege dieses Buch weg, das ist mir, ich verstehe nicht, wo wir sind, was soll das überhaupt, das ist ja gar nicht so, wie der Ort eigentlich heißt. Ich wollte eine Geschichte erzählen und das ist der Fokus und nicht so sehr, wie das aussieht und wie das heißt, das ist nun einfach mal ein Ort, wie ich ihn mir vorstelle. So habe ich ihn kreiert.
Das ist ja auch verrückt, wie das funktioniert, weil Gittersee von Charlotte Gneuss klingt eigentlich eher erfunden.
Das stimmt, ja.
Und Sanditz eröffnet, aber ich finde es wirklich interessant, ich habe auch darüber nachgedacht, eröffnet eben sofort einen Erzählraum. Also wenn Sie den Roman Görlitz genannt hätten, hätten Sie mit ganz anderen Problemen zu tun gehabt. Und ich stelle mir vor, Sie haben eben damit mit diesen ganzen realistischen Einzelheiten einerseits und gleichzeitig wirklich Platz auch dann damit zu spielen, weil da eben ein anderes Namensschild erstmal dran hängt.
Total. Also ich meine, wie gesagt, das waren mal sehr viel mehr Seiten. Es war auch noch mal sehr viel mehr von einem Grenzfluss die Rede. Es war sehr viel mehr von einer Grenzstadt die Rede. Also es ist sehr auf Görlitz natürlich geschrieben im Norden. Sie haben jetzt ein bisschen auf Kamenz referiert mit dem Glaswerk, aber auch wenn Sie dann Richtung Weißwasser hochfahren, ne, da wird es natürlich noch viel deutlicher. Also das fließt da alles mit rein. Ich wollte einfach hier zusammenwürfeln und klar, man erkennt die Landeskrone, den Landesthron in dem Fall, dass auch die Bismarck-Statue, die eigentlich ja mal für den Tschornobo geplant war, also den größten Berg auf sogenannten sorbischen Siedlungsgebiet im Raum Bautzen. Klar, man kann das arrangieren, man kann das zusammenführen und ich wollte aber sehr frei sein in dieser Topografie meiner Geschichte und mich darin bewegen, wie ich es wollte. Das ist, glaube ich, maßgeblich dieses Mal. Das unterscheidet es von den anderen Arbeiten.
Und in der Landschaft und in den Köpfen, es ist deutlich zu spüren, wie es sie dahin zieht, so von dieser Gegend zu erzählen, diese Gegend zur Sprache zu bringen, auch wenn es jetzt diesmal anders ist als in vorhergehenden beiden Romanen, vielleicht tatsächlich nochmal epischer ist als in den ersten beiden Romanen. Nun zum dritten Mal sind sie dort. Was ist das für eine Lust, für eine Motivation, das zu tun, der Wunsch, die Lausitz zu erzählen?
Es ist vor allem der Wunsch, mich zu erzählen oder mich zu verstehen. Das ist, glaube ich, so etwas. Es gibt von Anna Segers so eine sehr schöne, finde ich, Definition von Heimat. Da sagt sie, Heimat, das ist für sie der Erstbezug der Worte. Das heißt, wenn sich Sprache herausbildet, wenn wir also begreifen, dass ein Wort auch zu einem Ding gehört, dann verknüpfen wir das ja mit Bildern in unserem Kopf, irgendwie ganz tief in unserem Inneren, wahrscheinlich irgendwo auch im Unterbewusstsein, wenn man so tief gehen möchte. Das heißt, so wie ich an einen Baum denke, so denkt nicht jeder an einen Baum, das ist völlig klar. Mein Baum ist eine Kiefer, meine Flüsse sehen anders aus, meine Bäume sehen anders aus, meine Erde sieht anders aus. Und ich glaube, dieses Wühlen in diesen Bildern, in diesem Erstbezug, das ist, was ich eigentlich möchte. Deswegen taucht da die Lausitz auf. Es ist mir vertraut und es ist mir gleichzeitig so fremd und ich möchte sie in irgendetwas festhalten, ich möchte sie in eine Sprache finden, ich möchte sie mit mir abgleichen und mit den Menschen, die ich kenne. Das ist letztlich ein Wühlen in mir selbst und in den Geschichten der Menschen, die mir viel bedeuten, vor allem meiner Familie. Das ist das, was ich versuche irgendwie zu bergen. Und vielleicht kommt das auch irgendwann an ein Ende, das ahne ich, das spüre ich auch, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Und mein Baum ist eine Kiefer, das ist ja auch ein Satz, der vorkommt in dem Roman. Richtig, also eine Frau der Enkelinnen-Generation, die Maria, bei der kommt das vor. Und aber erstmal noch so ein bisschen, also wenn wir von der Landschaft sprachen, gleichzeitig auch, Sie erzählen ja auch was mit den Menschen, was in den Köpfen der Menschen, was die in dieser Gegend bewegen, also wie Corona-Maßnahmen, Wut denkt, wie ostdeutsche Fremdheit an der Uni in Kassel dem Westen die Schuld gibt am Unbehagen, wie sich ein gemächlicher Tag in einem Industriebüro in der DDR der späten 70er Jahre hinzieht oder naja, und der Lukas Ritsche, stelle ich mir vor, tippt und staunt, wie die Bilder da so unter seinen Fingern entstehen.
Ja, total. Also ich denke an meine Geschichten, wenn sie entstehen, oft an ein Beschreiben eines in mir ablaufenden Films. Also ich sehe das schon sehr deutlich, immer sehr szenisch und versuche das dann letztlich schnell genug hinterherzukommen, um das irgendwie abzutippen. Da ist viel Recherche dabei, völlig klar. Also diese ganzen Kantinen, in denen das spielt, das Glaswerk, in dem das spielt, diese Kirchgemeinden. Und wie gesagt, gleichzeitig ist es mir auch auf eine Art sehr nah. Also ich komme ja auch nun aus einer protestantischen Familie. Mir sind also diese Kirchgemeinderäume, mir ist dieser Duft nach Früchtetee sehr vertraut. Und dieser Boden und wie das alles riecht, ja, und welche Lieder da gesungen werden. Und gleichermaßen bewege ich mich durch eine Landschaft, die das ja für sich auch konserviert hat. Also Sie können da auf dem Weg nach Weißwasser in mehreren Stationen mit dem Zug aussteigen und in irgendwelche Glaswerke einsteigen. Und da sieht es aus, als wäre da gerade Pause. Also da gehen Sie rein, da ist alles noch erhalten. Das sind wie so Zeitkapseln. Und das dann so zu sammeln und zu arrangieren und dann mit Geschichten zu füllen von Menschen, das ist für mich immer ein großes, ja, wie so ein großes Cluster, was dann da so entsteht, ja.
Und als wären in diesem Roman die Details tatsächlich noch wichtiger geworden. Also wenn dann die Großmutter, Sie haben das jetzt alles schon angedeutet, wenn die Großmutter dann aus dem Haus geht zu ihrer Kirchgemeinde im Winter mit zwei Tupfer Florena-Creme auf den Wangen gegen die Kälte im Jahr 2021, wo sie also durchaus inzwischen schon was anderes kaufen könnte. Sehen Sie das auch so, dass 1989 dann da als Scharnier funktioniert, 20 Jahre davor, 20 Jahre danach, und Sie gönnen Ihren Leserinnen und Lesern die Erfahrung, richtig dabei zu sein, als in Sanditz die Kreisdienststelle der Stasi blockiert wird?
Das hat natürlich das ganz konkrete Vorbild mit Erfurt, in dem das ja mutige Bürgerinnen und Bürger gewagt haben, muss man ja immer sagen, also weil man ja nie wusste, was passiert da jetzt eigentlich. Alle ahnten, und so habe ich es versucht auch zu schreiben, da könnte jetzt jederzeit ein Panzer um die Ecke kommen. China war sehr präsent mit dem Massaker und überhaupt die Art der Intervention der Russen, ja, also ob das nun 68 war in Prag und so weiter, das hat man immer vor Augen gehabt. Und deswegen dieser Mut, da hineinzugehen und diese Kreisdienststelle zu besetzen, das halte ich für so bedeutsam in dem gesamten Prozess des Endes dieser DDR. Also natürlich schauen wir auf den Mauerfall, wir schauen auf diese Demonstrationen in der ganzen Republik, angefangen in Plauen, dann in Leipzig. Aber ich glaube, und so habe ich es ja auch geschrieben, man musste irgendwie diese Staatssicherheit eindämmen, von der man damals noch nicht ahnen konnte, welche Ausmaße sie haben. Aber hätte sich diese Staatssicherheit in irgendeiner Form konserviert, selbst untergründig, hätte sie, glaube ich, das Bestehen einer neuen Gesellschaft, eines neuen Staates maßgeblich blockiert, verhindert, unterwandert, dauerhaft, so wie das andere Geheimdienste oder man sieht es in Russland, welche Macht da noch sich erhalten hat einfach. Das wollte ich mal erzählen, und ich wollte aber eben nicht diese Demonstration erzählen, ich wollte jetzt auch nicht den unbedingten Moment des Endes der DDR erzählen, sondern es endet sozusagen dieses Jahr 89, endet dann auch mit dem Öffnen der Tore dieser Kreisdienststelle und mit dem Stürmen der Archive, und mehr wollte ich an der Stelle gar nicht machen, weil der Rest ist uns bekannt, der ist auch reichlich bebildert und beschrieben worden, Diese Leerstelle fand ich aber vor, die wollte ich gerne reinholen.
Ja, und das ist ja so berührend, also weil sie es über dieses betagte Geschwisterpaar erzählen, was jahrelang Samizdat-Bücher abgetippt hat und dann, also Bücher, die es in der DDR nicht geben durfte, und dann sind die so mutig und dann kommt aber noch der Müllwagen mit dem Fahrer, der Berlin hat, und lass mich mal hier machen, das Ding hier und so.
Ja, und blockiert dann so ein Panzer, vermeintlich, genau. oder das könnte ja so sein, und blockiert dann das Tor. Da ist so unglaublich viel Mut da drin, und das hat mich schon auch interessiert an diesem Text, ihn zu schreiben, die Kleinteiligkeit von Widerstand. Also bei ganz vielen dieser Figuren, die kommen ja nicht mit so einem großen Dissidententum daher. Die sind ja nicht angetreten, um irgendwie die DDR zu stürzen oder was auch immer, sondern die haben so einen moralischen Kompass, der ihnen sagt, was richtig ist und was falsch ist, was menschlich ist und was nicht menschlich ist. Und danach handeln sie. Und am Ende stellen sie fest, okay, dieser Kompass genügte offenbar auch an gewissen Stellen, ihn einzusetzen, um dieses Ganze, ja, um einen Staat am Ende auch zu beenden, zu stürzen. Und das fand ich so toll. Also nicht mit so einer großen bürgerrechtsbewegten Geste daherzukommen, sondern also die Kleinteiligkeit der einzelnen Handlungen zusammenzuführen.
Genau, und so ist das ein Aspekt dieser Geschichte, was da 89 passiert, und über dem Ganzen liegt aber tatsächlich, also auch über dem Land dort, über der Landschaft, über den Menschen liegt eine Melancholie. Die Zeitgeschichte macht es den Menschen nicht leicht, und dann gibt es aber immer wieder diese Momente, wie ich das eben mit diesem Geschwisterpaar, mit diesen beiden Alten angedeutet habe, wo dann zwischen den Menschen so Kachelmomente, wo das Gute passiert zwischen den Menschen, wenn also... Naja, die Großmutter, die um ihren Mann trauert, der vor 10 Jahren gestorben ist, oder der kleine Junge, der 20 Euro vor den Bullis in der Straße rettet und die seiner Mutter schenken will, oder am Ende das Gebet eines Mannes für seinen kranken Geliebten, der bald stirbt, der in dieser Nacht stirbt. Das sind einfach Momente, wo in dieser ganzen Melancholie passiert dann der Zauber zwischen Menschen. Das ist, was sagen diese Momente über den Schriftsteller Lukas Rietschel?
Ich glaube, dass das so ist, wie ich Menschen nun mal sehe. Also, dass die natürlich gefangen sind in gewissen Konventionen, dass die auch gefangen sind in Alltagsstress und was da alles so reingehört. Und ja, klar, vielleicht auch in dollen Schmerzen, in Abschiedsprozessen, in vielen Veränderungsprozessen. Und das aber immer wieder sowas Pures hindurchscheint, sowas Tiefmenschliches. Ich glaube, Das sehe ich natürlich die ganze Zeit. Ich habe es nicht in alle Texte bisher reingeschrieben. Manchmal fehlt mir da, glaube ich, noch Fähigkeiten, fehlt mir vielleicht auch Mut. Es kann sein, da reift dann auch irgendwann so ein Schreiben. Aber jetzt in dem Fall dachte ich, das muss da alles rein. Das gehört da unbedingt hinein. Und da gehört auch ganz viel Liebe hinein. Und da gehört überhaupt hinein, wie gut Menschen sein können. Das ist, glaube ich, ja. Sollte man nicht vergessen zwischendurch, dass wir eigentlich alle ziemlich gute, nette Typen sind. So.
Und was schätzen Sie, weil Sie Krabat am Anfang angesprochen haben, müssen wir jetzt ganz kurz das wirklich auch noch zusammenbringen hinten raus. Was können die Raben denn aus der Krabat-Sage in der Lausitz, ob können die da noch was reißen? Also die haben ja am Anfang der Geschichte, im Prolog haben die ja richtig so eine Aufgabe, richtig, da wird so ein Zitat von ihnen, ist ja: diesen muffigen Geist der Vergangenheit, der neuerdings über die deutschen Landstriche wirbelt, aufzuhalten. Also können die Raben aus der Krabat-Sage da noch was reißen?
Ich glaube, die Handlungsfähigkeiten sind da begrenzt. Das erkennen sie ja auch selber irgendwann, dass da nicht mehr so viel zustande kommt. Aber diese Statue, die am Anfang gestürzt wird, das kriegen sie dann noch hin. Ich finde aber diese Krabat-Sage deswegen so interessant, weil sie für mich vorwegnimmt, wie ich diesen Roman nämlich begreife. Also diese Suche des Einzelnen nach einem Kollektiv, nach einer Gruppe, nach Zugehörigkeit, vielleicht auch nach Sinn. Und das zu finden, in dem Fall, ne, Krabat, der zu diesen Müllerburschen kommt, in diese schwarze Mühle, und dann aber festzustellen, das, was uns hier zusammenhält, das ist dieser Zauber, diese Magie, und die hält uns zusammen, aber sie gefährdet uns auch, weil wir werden geopfert dafür. Und entweder wir bekommen es hin und schaffen es, diese Magie, das, was uns zusammenhält, zu bekämpfen, um weiterleben zu können, oder wir halten sie am Leben, aber opfern uns selbst. Und das klingt jetzt sehr martialisch, aber ich finde, alle Figuren dieses Panoramas oder dieses Sandits haben etwas Träumerisches Und sie haben auch etwas, was Träume begräbt, was Träume beendet, den Traum abdingen, sozusagen, so steht es ja im Vorwort dann auch drin von Adorno. Also immer die Frage, muss man den eigenen Traum aufgeben und vielleicht sogar bekämpfen, um selber weiterleben zu können, um aufbrechen zu können, um etwas Neues wagen zu können, oder begräbt man sich selbst, um den Traum aber gelebt zu haben, so wie das ja mit Tom am radikalsten eigentlich ausgeführt wird. Und dafür, das habe ich in Krabat gelesen, zumindest eben in der Version von Ottfried Preußler. Und deswegen war es mir so wichtig, die aufkommen zu lassen, gar nicht als jetzt unbedingt handelnde Akteure. Und natürlich ist es sehr praktisch, weil sie maßgeblich diese Vogelperspektive sind, weil sie da landen, weil wir so sehr elegant in den Text reinkommen, wie ich finde. Aber sie sind für mich auch inhaltliches Vorwort. Sie sind also eine gewisse Maßgabe oder eine Möglichkeit, wie ich diesen Text gelesen und eben dann auch geschrieben habe.
Und mit dem Tom, das müssen wir noch kurz erwähnen, das ist der Zwillingsbruder von der Maria, die hier heute schon ihren Auftritt hatte. Und ja, der geht in die Ukraine und das ist das, was sie in den Krieg, das ist das, was sie meinten an der Stelle. Lukas Rietschel in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern. Sein Roman Sanditz ist bei DTV erschienen, hat 480 Seiten. Dankeschön.
Danke Ihnen.
ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und ich freue mich jetzt, Helene Bukowski zu Gast zu haben mit ihrem neuen Roman Wer möchte nicht im Leben bleiben, gerade im Glasen Verlag erschienen. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wir müssen erstmal über den Titel sprechen, denn bei vielen klingelt es da, bei vielen Ostdeutschen. Also ich habe Ihr Buch kürzlich bei einer Veranstaltung vorgestellt und da fingen sofort Leute an zu summen. Was hat es denn mit dem Titel auf sich?
Genau, der Titel ist ein Lied oder beziehungsweise der Titel eines Liedes und auch eine Zeile aus einem Lied. Viele kennen es vielleicht als FDJ-Lied, es war aber eigentlich in einem DEFA-Film, sie nannten ihn Amigo, da die Filmmusik aber wurde dann genau in der FDJ gesungen und mir ist dieser Text das erste Mal auf einer Kassette begegnet, gesungen von der Christina, über die ich geschrieben habe und ich fand den Text wahnsinnig schön und als es dann um den Titel ging, haben wir lange überlegt und erst hieß es auch immer Christina, das Buch als Arbeitstitel. Und dann ist mir der plötzlich gekommen und ich dachte, das passt viel, viel besser.
Das Buch ist ein Roman, der auch aber nach einer wahren Biografie entstanden ist. Gleich zu Anfang erzählen Sie davon. Wie genau kam die Geschichte von Christina zu Ihnen?
Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Erzählung, die ich aber auch im Roman erzähle. Deswegen vielleicht lese ich einfach den Anfang und dann wird das deutlich. Jede Nacht kurz vor dem Einschlafen sehe ich dich quer über eine Brache gehen. Den Rücken hast du mir zugewandt. Dein Haar ist aschblond, kinnlang, dein Körper groß und schlank, wie auf Fotos kurz vor deinem Tod. Nie wirfst du einen Blick über die Schulter, immer bleibst du in der Mitte der Freifläche stehen. Direkt vor dir kreuzt ein Fuchs deinen Weg. Du bückst dich, streckst die Hand nach ihm aus, willst sein Fell berühren, aber der Fuchs macht einen Satz, springt in den Schatten und auch du bist verschwunden. Erst in der nächsten Querstraße entdecke ich dich wieder. Du durchschreitest den Lichtkegel einer Laterne. Sie ist gerade angegangen, wie die anderen Lampen in der ganzen Stadt. Zielsicher bewegst du dich von mir fort, Christina. Deinen Namen habe ich das erste Mal in Neubrandenburg gehört. Am Telefon hatte mich meine Großmutter gebeten, eine Bekannte von ihr zu treffen. Sieglinde habe vor kurzem einen Nachlass sortiert und sei dort auf ein Leben gestoßen, das erzählt werden müsse. Was dieses Leben mit mir zu tun habe, warum ich diejenige sein sollte, die es erzählte, fragte ich mich. Trotzdem fuhr ich hin. Vielleicht auch, weil ich zu diesem Zeitpunkt einen liebte, der wie meine Mutter in Neubrandenburg groß geworden war. Ich glaubte, ihm durch den Besuch der Stadt näher zu kommen. Sieglinde hatte einen großen Stapel aus Ordnern, Kassetten und Fotoalben in ihrem Wohnzimmer auf dem niedrigen Couchtisch aufgebaut. Es waren die erhaltenen Dokumente deines Lebens. Deine Mutter hatte sie aufbewahrt. Nach ihrem Tod waren sie in Sieglindes Hände gefallen. In wenigen Worten erzählte sie von dir. Mehr brauchte es nicht. Ohne zu zögern nahm ich alles an mich. Zurück in Berlin begann ich zu lesen, zu blättern, zu hören. Schon nach kurzer Zeit sah ich dich quer über die Freifläche laufen. Seitdem versuche ich, zu dir aufzuschließen, dich einzuholen, dich zu greifen. Habe ich dich gefunden oder du mich? In Wirklichkeit bist du nie jenem Fuchs begegnet, Ich selbst war es, die ihn in einer Nacht auf einer Brache entdeckte, in der Luft der Geruch nach nassem Laub, der Himmel dunkel und diesig. Selbst als ich nur noch einen halben Meter vom Fuchs entfernt war, verschreckte ich ihn nicht. Ich kniete mich vor ihn, atmend sahen wir uns an. Und ich dachte, wenn ich jetzt die Hand ausstrecke, werde ich ihn berühren können.
Dankeschön, Helene Bukowski. Was sehr besonders ist, ist die Erzählposition, die Sie finden. Also Sie als Erzählerin sind als ein Ich stets präsent, umschweben die Figuren gewissermaßen. Wie haben Sie diese Position gefunden oder war die von Anfang an da?
Die ist ganz spät erst gekommen und genau davor gab es nämlich eine große Krise, weil als dieses Material zu mir gekommen ist, dachte ich erstmal, okay, vielleicht erzähle ich das ganz klassisch, einfach Christinas Leben als Roman und habe das probiert. Und das ist bei mir oft so, dass ich dann erstmal anfange einfach zu schreiben, also die Recherche natürlich getan und dann aber zu schreiben und zu merken. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich komme nicht über 60 Seiten. Und war so, okay, dann stimmt irgendwas nicht, weil meistens sagt mir der Text dadurch, dass ich nicht weiterkomme, dass noch etwas nicht richtig ist. Und ich dachte, okay, vielleicht füge ich da eine fiktive Figur ein, die mit Christina irgendwie im selben Haus gelebt hat oder jetzt an ihrem Flügel sitzt oder so, und habe auch das probiert. Und der Text ist wieder an diesen 60 Seiten also da nicht weitergegangen. Und ich war, okay, dann brauche es wohl doch noch etwas anderes. Und ich habe lange überlegt und gegrübelt und auch viele schlaflose Nächte gehabt. Und dann ist es eigentlich, glaube ich, schon auch so durch die Recherche nochmal mir klar geworden, weil der Vater hat eine Chronik geschrieben, die halt auch in diesen Dokumenten enthalten war, die Sieglinde mir gegeben hat. Das sind so fast knapp 400 Seiten Schreibmaschine, wo er das Leben seiner Tochter beschreibt. Und während ich die gelesen habe, gab es so ein starkes Irritationsgefühl bei mir, weil ich so dachte, wie kann er so über seine Tochter schreiben? Und also es wirkte wirklich wie ein über sie schreiben. Und ich wollte gerne eine andere Position einnehmen, glaube ich, und nicht über sie schreiben, sondern vielleicht eher mit ihr oder mich an sie wenden. Und so bin ich dann irgendwie auf das Du gekommen und dachte, okay, ja, wenn ich mich an sie wende, dann ist es doch eigentlich das Du. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich kann auch ihre Geschichte erzählen und das ist nicht so eine Übergriffigkeit oder so.
Ja, Sie mussten 30 Jahre eigentlich überwinden. Also Sie sind Jahrgang 1993, Christina wird 1961 in Leipzig geboren. Sie mussten also in der Zeit zurückgehen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das hat mir auch viele schlaflose Nächte gekostet. Ich habe erstmal sehr viel recherchiert, also dieses ganze Material natürlich, diese Ordner von Briefen, da waren aber auch Fotos dabei, wie beschrieben, und auch die Kassetten und so weiter. Und dann war es ganz interessant, ich habe manchmal so ein bisschen so ein esoterisches Verhältnis oder denke, ja, der Text gibt einem so Zeichen, und in dem Fall war das, dass ich beim Lesen der Briefe auf einen Namen gestoßen bin, den ich kannte und sehr überrascht war, weil er tauchte plötzlich auf. Und genau, das ist nämlich der Vater gewesen von Kindern, mit denen ich zusammen in der Kita war. Also es gibt auch eine Szene im Buch, wo ich das ein bisschen beschreibe. Und dann rief ich gleich meine Eltern an und war, könnt ihr mir den Kontakt geben? Und dann habe ich wiederum ihn angerufen und wir haben uns getroffen und er konnte sich noch an Christina erinnern. Und über ihn habe ich dann ganz viele andere Kontakte bekommen, weil er auch er ist selbst auch auf die Spezialschule gegangen. Und so hat dann diese ganzen Dokumente wurden dann ergänzt in der Recherche durch die Interviews, die ich geführt habe und wodurch ich dann versucht habe, so ein Gefühl für diese Zeit zu bekommen und nach und nach zusammenzusetzen.
Ja, und vor allem auch wahrscheinlich ein Gefühl für die Kunst, die Christina angetan hat. Sie ist ja Pianistin, ja. Sie kommt in diesen Drill der DDR-Musikerziehung. Spielen Sie eigentlich selbst ein Instrument?
gar nicht. Also ich bin sehr unmusikalisch. Ich habe mal Blockflöte gespielt und ich habe mal kurz Gitarre gespielt als Kind. Aber dann habe ich nie geübt. Und genau, meine Gitarrenlehrerin war dann zu meinen Eltern so, ja, Helene hat eigentlich Talent, aber sie übt halt nicht. Und dann habe ich das wieder sein lassen. Und das war dann auch erstmal für mich eine große Herausforderung und wo ich auch immer wieder gezweifelt habe, ob ich wirklich diesen Roman schreiben kann als Nicht-Musikerin. Und das war dann aber auch wieder, wo ich gemerkt habe, es braucht einfach eine gute Recherche. Ich habe erstmal angefangen, diese ganzen Stücke natürlich zu hören, die Christina gespielt hat, und bin im Zuge dessen aber auch auf den zum Beispiel Podcast von Igor Levit gestoßen, wo er die Bach-Sonaten einzeln beschreibt und erklärt auf eine Art, kann man auch sagen, und aber auch seinen eigenen Zugang dazu. Und da hatte er einmal die Formulierung von Glatteis bei einer Beschreibung einer Sonate. Und das hat dann so eine Kettenreaktion bei mir ausgelöst, dass ich dachte, stimmt, man, also auch wenn ich Musik höre, gibt es ja Bilder in meinem Kopf. Und vielleicht kann ich die einfach benutzen, um das erfahrbar zu machen. Und es war auch wie so ein Knackpunkt. Und dann plötzlich konnte ich irgendwie so diese Musik in den Roman hineinbringen, der ganz, also ja.
Ich meine, es gibt ja auch genug Szenen, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Christina zum Beispiel, die muss als Kind umziehen. Das sind keine schönen Szenen, die da beschrieben werden. Das sind aber Szenen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also sie ist eine ziemlich einsame Person von Anfang an, oder?
Ja, das war auch so. Ich glaube, das war auch schon, habe ich auf eine Art gespürt, als Sieglinde mir erzählt hat von Christina ein bisschen und ich zum ersten Mal in dieses Material geguckt habe. Und das war, glaube ich, auch, was mich angezogen hat an ihr oder wo ich eine Art von Verwandtschaft gespürt habe, weil ich diese Erfahrung auch immer wieder gemacht habe in meinem Leben von einem Gefühl von Einsamkeit. Ich glaube auch natürlich, dass Kunst auf eine Art einsam macht. Also wenn man halt in ihrem Fall dieses tägliche Üben und mit dem Klavier allein sein. Ich bin sehr viel mit meinem Laptop allein. Und das finde ich aber dann eigentlich auch immer total schön. Also wenn man anfängt, sich mit einer Sache zu beschäftigen, zu sehen, wo sind hier Parallelen, wo kann ich mich in diese eine Person hineinfühlen? Und eigentlich denke ich so, wenn man sich mit einer Person wirklich auseinandersetzt, dann findet man immer was, wo vielleicht so eine Verschwesterung eintritt.
Genau. Also was ich schon interessant fand, ist, dass Moskau so eine Art Befreiung für Christina bedeutet. Also da kann sie aufatmen, da verliebt sie sich. Ist das auch in den Aufzeichnungen des Vaters enthalten oder wie kam diese Moskau-Passage zu Ihnen?
Aus der Moskau-Zeit gibt es einfach diese wahnsinnig vielen Briefe. Also sowohl ja Christina als auch ihre Eltern haben geschrieben. Und ich hatte das Gefühl, ich lese da heraus, es ist natürlich immer, wir lesen immer eigentlich auch eine Interpretation ist, aber da wirklich auch dieses Aufbrechen von ihr wahrzunehmen. Und was auch für mich nachvollziehbar war, wenn man halt die Umstände betrachtet, also dass sie vorher wirklich, ja, ihr Vater hat sehr, war immer sehr nah dran, dann die Lehrerin auch sehr nah dran an, auf der Spezialschule. Und da in Moskau sind diese Leute plötzlich alle weg. Sie ist da so ganz auf sich allein gestellt und schafft dann aber irgendwie so, sich so ein bisschen so eine eigene Welt dort auszubauen. Und das ist, glaube ich, dann für sie, so meine Interpretation, schon essentiell gewesen. Und auch, ja, die Sprache und so. Also sie hatte da ja auch irgendwie so eine Faszination und wie ein anderes Leben.
Aber sie mussten nicht nach Moskau zum Recherchieren.
Also natürlich, wenn ich gekonnt hätte, wäre ich auf jeden Fall dort hingefahren. Aber das ist ja angesichts der aktuellen Lage irgendwie gar nicht denkbar. Ich habe da auch gemerkt, die Schwierigkeit zu, im Gegensatz zu dieser Spezialschulzeit, wo ich einfach auch ja dann auf Fotos zurückgreifen konnte und auf diese ganzen Berichte der Person, dass es nochmal was anderes ist. Es wäre bestimmt noch mal ein ganz anderes Buch geworden, wenn ich hätte dorthin fahren können. Aber genau, ich konnte nicht dort vor Ort recherchieren, sondern habe dann versucht, drumherum zu recherchieren. Und ja, es gibt ja auch Leute, die dort gewesen sind, auch zu der Zeit. Es gibt auch Fotos und so mir das so nach und nach zu erschließen auf eine Art.
Ja, wir wissen ja von Anfang an, dass Christina das Buch nicht überleben wird. Und auch das, weil sie eine Krankheit hat, die wir heute kennen, die damals aber keine Diagnose war. Sie hat nämlich PMDS. Mhm. Seit 2022 ist das eine eigenständige Krankheit, eine anerkannte. Aber mussten Sie selbst Christina quasi diagnostizieren anhand der Symptome? Und was ist das für eine Krankheit?
Also ich vielleicht finde ich diagnostizieren immer so, natürlich ist es auch, ne? Ich habe ein Zitat gefunden in einem Brief, wo sie die Mutter beschreibt, dass Christina immer in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen wie eine ausgewechselt ist, sehr viel weint und auch verzweifelt ist auf eine Art. Und das hat mich sofort aufhorchen lassen, weil ich Freundinnen kenne, die mit dieser prämenstrualen dysphorischen Störung diagnostiziert sind, was eine verstärkte, also eigentlich wie PMS, aber PMS ist ja vor allen Dingen körperliche Symptome und PMDS sind wirklich psychische Symptome, die aber durch den Körper ausgelöst werden, also durch das Gehirn reagiert nicht gut auf diese, die ja ganz normal sind, diese hormonelle Schwankung. Also reagiert empfindlich darauf. Und das kann sogar dazu führen, dass man Suizidgedanken hat in der zweiten Zyklushälfte. Diese Frauen, die daran erkrankt sind, werden auch fälschlicherweise, weil wie so oft, dass nicht kein Wissen darüber besteht, dass es diese Krankheit gibt oder genau Frauen nicht ernst genommen werden in ihrem Leiden, dann als bipolar diagnostiziert. Und deswegen war das natürlich für mich ganz interessant, jetzt aus dieser heutigen Perspektive, wo wir dieses Wissen über diese Krankheit haben, das auf in diesem Material zu entdecken. Wobei natürlich, es kann auch sein, dass es, ja, dass jemand anderes das nicht oder, ne, dass es nicht wirklich so war, aber das ist meine Lesart gewesen und dann fand ich es irgendwie wichtig, auch das mit in den Roman hineinzunehmen.
Zumal sich diese Lesart ja auch immer ausstellen, indem sie Fragen stellen, sich selbst befragen. Wie geht es eigentlich diesem Mädchen, dieser Frau? Wie genau hatten Sie Christina eigentlich vor Augen? Also war das eine Figur, die Sie komplett fassen konnten, im Aussehen, aber auch im Sein? Oder war sie immer so wie am Anfang, Sie es beschreiben, jemand, dem Sie so ein bisschen hinterhergeschaut haben?
Ich glaube, es ist schon ein bisschen dieses Hinterhergeschaut geblieben oder vielleicht eher so auch, ich habe sie immer wieder auch in einem anderen Licht gesehen oder auch ja immer wieder neue Dinge über sie erfahren, auch die mich überrascht haben. Zum Beispiel dachte ich eigentlich immer so, sie ist ganz ordentlich und dann lese ich irgendwann in Briefen, dass sie eigentlich total das chaotische Zimmer hat und das fand ich auch total toll, dass ich so auch, dass nicht immer alles so bestätigt wird und auch ja wieder so eine Erinnerung daran, ein bisschen genauer hinzuschauen und nicht immer schon so mit vielen Vorannahmen Leuten zu begegnen. Das fand ich ganz spannend.
Wie haben Sie eigentlich geschrieben? Haben Sie so von Anfang an, also wie so eine Biografie geschrieben oder wie so ein Puzzle?
Ich habe, ich glaube, bei mir ist es so, ich wirklich diese verschiedenen Anläufe sind immer so ganz wichtig und da finde ich auch dann so langsam ja zum Ton. Ich habe dann aber schon sehr, als ich wusste, okay, wird jetzt diese Du-Perspektive, dann habe ich mich chronologisch vorgearbeitet, weil es dann auch so ein Gefühl von, okay, ich habe jetzt dann zum Beispiel den ersten Teil, der in Leipzig, Neustrelitz und Neubrandenburg spielt, abgeschlossen und jetzt komme ich zum Spezialschul. Und das war auch ganz abgefahren. Ich habe irgendwann zu Freundinnen von mir gesagt, ich habe das Gefühl, ich schreibe eigentlich gerade 4 Bücher, weil alle Teile so unterschiedlich und so eine andere Recherchebedarf, also gebraucht haben. Und das hat mich auch manchmal so in die Verzweiflung gekostet. Aber es war gut, dann so jeweils den einen Teil auch abgeschlossen zu haben und dann erst zum nächsten zu gehen, weil ich glaube, sonst hätte ich mich total verzettelt.
Wie ist es eigentlich, an so einer Biografie entlang zu schreiben, im Gegensatz zu einer reinen Fiktion? Also wo ist der Unterschied für Sie gewesen?
Also das war natürlich, ich wusste, wie es ausgeht. Also bei meinem ersten Roman Milchzähne, da war das Ende gar nicht für mich klar. Und dann habe ich mich da so hinbewegt. Und das ist natürlich dann irgendwie ganz, ganz anders gewesen, dadurch, dass ich wusste, wie es ausgeht. Und dadurch, dass ich mir natürlich auch über das Recherchematerial erstmal so einen groben Überblick schon geschafft hatte und so wichtige Punkte eigentlich mir klar waren. Ich hätte irgendwie gedacht oder wäre davon ausgegangen, dass das Schreiben erleichtert. Aber das hat es leider nicht. Also es ist jetzt nicht so gewesen, so wie gefühlt. Es gibt ja auch Autorinnen, die dann so einen Plot hinter sich oder so groß an der Wand haben und dann muss das einfach nur noch so runtergeschrieben werden, sondern es war wirklich eher so Schritt für Schritt und sehr kleinteilig und dann auch nochmal vielleicht gucken, in wie ordne ich Szenen an oder so. Und spannender Prozess auf jeden Fall.
Nun ist das Buch in der Welt, der Roman ist abgeschlossen. Wie kann man so eine Figur eigentlich wieder loslassen?
Ich glaube, so ganz geht das eigentlich nie. oder ich habe das Gefühl, also jetzt ist es ja wirklich, wie Sie sagen, auch noch sehr frisch und sie ist auf jeden Fall noch sehr meiner Seite. Ich war jetzt auch gerade noch mal in der Spezialschule, also für ein Interview, aber da ist es ja nicht mehr die Spezialschule, ist ja das Bach-Gymnasium inzwischen. Und da war dann zum Beispiel so, saß ich davor noch in einem Café und habe so auf diese Schule geblickt und auf das ehemalige Internatsgebäude und dann war so ein Fenster offen. Also nur so ein Fenster, wo ich auch glaube, dass es eigentlich das Zimmer war. Und es war auch so wie so, es gibt irgendwie noch so, Christina gibt mir noch so Zeichen, so wirkt es manchmal. Genau, also deswegen finde ich das total toll. Und ich habe zum Beispiel auch ein Bild aus, das beschreibe ich ja auch im Roman, aus dem Haus, also aus der neben der Wohnung, Eingangswohnungstür hing das im Haus und das Haus wird ja abgerissen und ich habe das mitgenommen und das hängt in meinem Arbeitszimmer und wird, glaube ich, für immer in meinem Arbeitszimmer auch hängen. Und finde das ganz schön, dass sie wahrscheinlich für immer eigentlich irgendwie auf eine Art anwesend sein wird.
Durch dieses Buch, würde ich sagen. Ein Roman, der in ein einsames und berührendes Leben führt, in eine Gesellschaft, die weit weg ist, aber doch noch nachwirkt. Und ein Roman, der aus einer ganz besonderen, umschwebenden Erzählstimme besteht. Wer möchte nicht im Leben bleiben? Von Helene Bukowski im Klassen Verlag, gerade erschienen. Vielen Dank für dieses Gespräch und vor allem vielen Dank für das Buch.
Vielen Dank.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Ines Geipel gibt keine Ruhe. Es steht auch schon in anderen Büchern von ihr, das Schweigen über die Nazi-Vergangenheit im Osten. Aber jetzt hat sie sich hingesetzt und rekonstruiert, wie die SED den DDR-Bürgern mit Buchenwald ein unwiderstehliches Angebot gemacht hat, indem sie Schuld und Verbrechen von Millionen Menschen, die nach 45 im Osten leben, dem Westen überschrieben hat. Das neue Buch von Ines Geipel, Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung, ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. In dem Moment, wo das Gespräch läuft im Radio, ist die Entscheidung gefallen. Und wer die ARD Radio Kulturnacht hört, weiß mehr als wir beide in dem Moment, wo wir das Gespräch jetzt hier vor dem Trubel der Buchmesse aufzeichnen. Ines Geipel, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und die erste Frage, die ist gleich ziemlich zugespitzt. Kann der Glockenturm von Buchenwald eigentlich so stehen bleiben, wie er da steht, wenn man ihn von der Autobahn sieht, nachts angestrahlt, wenn man so im späten ICE durch Thüringen rauscht, kann er so stehen bleiben?
Ja, ich dachte, das ist nicht die Frage. Er steht und er wird bis in die Äonen hineinstehen, so ist es ja auch gedacht. Also das ist die Stätte und ja auch der Initiationsort für die Kommunisten geworden und wird es unabsehbar bleiben.
Ich frage das so, weil er sieht so anders aus, wenn man ihr Buch gelesen hat.
Das würde mich freuen. Und im Übrigen kann man ja darüber sprechen, ob es sinnvoll ist, all diese Weiheorte abzuräumen, weil sie erzählen ja. Also wenn mir ging es auch so, als ich aus diesem langen Schacht des Archivs kam, hatte ich auch das Gefühl, das ist hier jetzt alles ganz schön wackelig. Mir rutscht ein bisschen der Boden weg und ich habe auch sehr viel gelernt im Archiv. Und bin schon auch dankbar für die Zeit und gehe anders nach Buchenwald als vor dem Buch.
Und Sie sagen, dieses Monument, also dieses Buchenwald-Monument, das steht für eine Täuschung, nicht nur auf Papier, nicht nur in der Propaganda, in Liedern, in Filmen. Für diese Täuschung braucht es in der DDR richtig Tonnen von Bronze und noch mehr Tonnen von Beton und eine ganze Landschaft noch dazu, um worüber genau zu täuschen?
Naja, dass die Geschichte des Lagers eine andere war. Unsere Erzählung, die Erzählung in der DDR war ja, das war ein Lager der Kommunisten, die dort im großen Widerstand sich befreit haben und diese Idee der Befreiung dann zur Staatsräson gemacht haben. Und wir sind als Ostdeutsche sozusagen die Nachkommen und werden ein Stück weit auch in diese Befreiungsgeschichte, Erlösungsgeschichte eingebunden. Und wenn man sich die Akten anschaut, dann war natürlich die Geschichte des Lagers hochgradig ambivalenter. Ich sitze nicht da mit der Moralsicht im Sinne, das hätte alles anders sein müssen. Das kann ich mir gar nicht leisten, 80 Jahre danach. Für mich war es vor allen Dingen der Punkt, sich nochmal an diese Realität des Lagers heranzuschreiben, die Akten abzugleichen, die Quellen abzugleichen. Und das Ergebnis ist im Grunde, würde ich denken, es gibt viele Varianten von Opfern, viele Varianten von Tätern. Es gibt eine hochgradig ambivalente Geschichte. Es ist ein extremer Ort, das bleibt ein Ort. Alle, die dort Häftlinge waren, sind Opfer, das ist richtig. Gleichermaßen, und das ergeben die Akten, gab es eine, man kann schon sagen, spezielle Organisation, die sich unglaublich diszipliniert hat, auch militärisch im Lager diszipliniert hat, die Lagerkommunisten. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen vor Augen hält, 277.000 Häftlinge in der Zeit von Buchenwald, davon waren 2% deutsche Kommunisten. Das ist ja schon, ja, sofort ein anderes Bild. Unser Bild, DDR-Bild, ist ja immer noch, es ist ein Lager der Kommunisten. Und von den 56.000 Toten waren 109 deutsche Kommunisten. Und ich glaube, alleine diese zwei Zahlen, wenn man die mal in sich sacken lässt, und noch einmal, mir geht es nicht um den Skandal, mir geht es nicht um die Moralkeule. Mir ist völlig helle, dass wir über einen extremen Raum sprechen, wo es ums blanke Überleben ging, dass es ein Dschungel war. Aber die frühen Aussagen der Westalliierten, die Dossiers, sprechen ja ganz explizit von einem Terror im Terror, also einem System im System. Und für mich ist eigentlich mit diesem Buch eher die Frage, okay, was war die Realität des Lagers und was ist danach passiert? Also diese Synapse, diese Verkopplung, was war die Funktion dieser Heldenerzählung für die DDR? Und wenn man sich natürlich das heute anschaut, dass eben diese Vielheit der Opfer, vor allen Dingen die jüdischen Opfer, vor allen Dingen Sinti und Roma, die homosexuellen Opfer, diese Gruppe, große Gruppe, vermeintlich Kriminelle, Asozialer. Also im Grunde diese verleugnete Opferzahl und dahinter steht ja immer ein einzelnes Schicksal. Also diese Auslöschung des Leids, das ist eigentlich für mich mein Thema gewesen in dem Buch.
Und Sie bringen dafür eine ganze Reihe von Beispielen, wie die kommunistische Lagerverwaltung als informelle Macht im KZ Buchenwald funktioniert hat. Was wäre in diesem Zusammenhang ein gutes Beispiel dafür, wie die offizielle DDR-Buchenwald-Erzählung Fakten verschweigt? Also welches Beispiel zum Beispiel?
Naja, das ist natürlich sofort auch die Bildgeschichte. Sie sind zu DDR-Zeiten in das Lager gekommen und haben einen Dokumentarfilm ganz am Anfang gesehen. Und diese Bilder, diese schreienden Augen, diese malträtierten Körper, das ist ja eine Realität. Aber es wurde ja nicht gesagt, dass diese Bilder Originalbilder von ungarischen Juden aus dem kleinen Lager waren, sondern es waren immer Kommunisten. Schon alleine, ja, an so einem Mini-Beispiel. Aber was ich versucht habe und was mich selber eben auch lange und über Jahre beschäftigt hat, ist natürlich diese Praxis der Todesinjektion im Lager. Und das hat mit der Dynamik zu tun. Ich habe mir explizit diese Phase Januar bis 11. April 1945, wo sich das Lager ja nochmal extrem füllt. Die Todestrecks kommen aus dem Osten, aus Auschwitz. Insofern ist Auschwitz und Buchenwald auch sehr verzahnt, schon alleine historisch gesehen. Und also die SS, die Lager-SS zieht sich zusehends zurück. Es gibt eine hohe Zahl von Seuchenerkrankungen. Und die Roten haben im Grunde das Regiment in der Hand. Und sie wollen überleben. Ja, es ist ja ein historischer Moment. Und diese sehr hohe Zahl, also ein Drittel der 56.000 Toten sind, das ist bekannt, in diesen 3,5 Monaten zustande gekommen. Und das war für mich die Frage, was ist in dem Revier passiert, im Krankenbau? Und ich hatte die Möglichkeit, weil ich eben die Stasi-Akten eingesehen habe, auch die Prozessakten aus den 60er, 70er Jahren zu Buchenwald im Westen anzuschauen. Und da gibt es ja schon sehr eindeutige Zeugenaussagen, was in dieser Zeit im Revier passiert ist. Also diese Abspritzpolitik, Benzin, Milch, alle möglichen Substanzen wurden den oft ja sehr kranken, aber nicht nur Krankenhäftlingen. Es war ein Sortierungsmoment, ja, für die roten Kommunisten. Und im Grunde liegt schon auf der Hand, rein historisch, dass es in dieser Zeit zu dezidierten Massenmorden gekommen sind. Und diese Aussagen sind ja da. Und ich meine schon, also Das ist die Grundthese. Also das Lager, vor allen Dingen in der Endphase, wo braune und rote Gewaltgeschichte zusammenkommen, eng zusammenkommen und nach 45 auf extreme Weise wieder getrennt werden. Das ist eigentlich ja dieser Schlüssel, auf den ich ein bisschen kommen wollte, weil er natürlich auch für heute was bedeutet. Also es ist eine Hypothek, die wir in Ostdeutschland immer noch mit uns tragen.
Dann lassen Sie uns darüber sprechen. Ganz kurz noch der Hinweis, also die Stasi-Akten dazu. Das Interessante ist ja, dass die innerhalb der Stasi eigentlich eine sehr intensive Forschung, Recherche, Ermittlung dazu gemacht wurde, was eigentlich in dem Lager da passiert ist und dass die Stasi sehr stark versucht hat, das liest man in ihrem Buch, da tatsächlich im Detail den Überblick zu haben, was da passiert ist.
Es ging um Kontrolle, es ging um Erinnerungskontrolle. Die Stasi war im Grunde, was diese Gedächtnispolitik des Ostens angeht, der absolute Kontrolleur. Also wer durfte aussagen in den Prozessen, was durfte öffentlich werden? Also mit Argusaugen hatte die Staatssicherheit all diese Vorgänge im Blick und kontrollierte auf extreme Weise. Ich habe ein Kapitel über Euthanasieopfer, wo erstmal die Angehörigen staatssicherheitsdienstlich überprüft werden, sind sie denn fortschrittliche Personen, um in der Lage zu sein, im Westen auszusagen in den Prozessen. Also es ging nie um Aufarbeitung, sondern es ging um Gedächtniskontrolle.
Und ich habe anfangs gesagt, Sie rekonstruieren, wie die DDR ihren Bürgern mit Buchenwald ein unwiderstehliches Angebot gemacht hat. Was genau war nochmal das Angebot?
Nein, das ist im Grunde, also das ist ja ein ganzes Programm. Ja? Also die Gedenkstätte wird als erste deutsche Konzentrationslager-Gedenkstätte 1953 beschlossen, Ende der 50er Jahre eröffnet. Es gibt dann das Buch von Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen. Und dieses Angebot, Sie sprechen von unwiderstehlich und ich dächte, das ist vollkommen richtig, ist natürlich ein Entlastungsangebot. Also im Sinne von, wir sind hier das bessere Deutschland und die Täter sind auf der anderen Seite, die haben wir alle über die Mauer geworfen sozusagen, exkulpiert. Und damit steht ja auch alles, steht und fällt auch alles, was Aufarbeitung in der DDR bedeutet. Und damit kann man sich ja auch ein Stück weit, also so ein inneres Kollektiv, als reines Opferkollektiv, kann sich ja darin auch ein bisschen einrichten. Und es hat, wenn man das jetzt mal Ost und West anschaut, der Westen hat ja auch lange, lange gebraucht. Aber es gab zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt so einen Identitätsbruch. Ja? Also man konnte nicht mehr in dieser Kontinuität weitererzählen, sondern Täterschaften wurden anerkannt. Das ist schwer durchgekämpft worden. Aber ich meine, diesen Bruch haben wir bis heute nicht im Osten. Und das ist die Hypothek, meine ich, von der ich spreche.
Und wenn man sich die Propaganda der DDR anschaut, die ist zwar allgegenwärtig gewesen, aber in ihrer Reichweite war die ja doch begrenzt. Das meiste ist ja nicht gelandet, das meiste wurde ja nicht geglaubt. Aber bei Buchenwald und beim Antifaschismus der DDR, das hat nach Ihren Recherchen tatsächlich ja bei vielen verfangen.
Ja, ich würde denken, das ist heute noch so. Wenn ich eine Veranstaltung habe, dann spricht mich jemand an und sagt, ja, also Kritik DDR, okay. Aber immerhin hatten wir den roten Antifaschismus und dann kam 89 der Westen und hat uns auch das noch weggenommen. Und ich glaube, das hat ja auch was mit Identität zu tun, man möchte etwas, was ja so in uns reingestopft wurde und was ja auch zunächst erstmal, das schreibe ich ja im Buch auch, man konnte sich ein bisschen größer fühlen, man konnte ja im Kollektiv irgendwie die Gewissheit haben, vermeintlich, ja, das geht hier alles irgendwie schon in Ordnung. Wir sind die wärmeren, solidarischeren, netteren, angenehmeren und ich fände es schon wichtig, gut und auch an der Zeit, dass wir uns ein bisschen emanzipieren, ja, von dieser Opferrolle.
Und tatsächlich ist es ja auch so, dass sich unter diesem Erinnerungsbeton sich was bewegt. Also 2015 zum Beispiel gibt es die historisch informierte Neuverfilmung von Nackt unter Wölfen vom MDR.
vollkommen richtig. Aber aus meiner Perspektive würde ich schon denken, es sind so Teilaufarbeitungen. Ja, es wird so von dieser großen Scholle, werden so Steinchen abgeschlagen, aber im Kern stehen wir noch davor und die Abwehragenda mit Blick auf das innere Kollektiv Ost, die steht schon auch immer noch. Also der Trend, der Mainstream ist schon immer noch stark und ich finde ganz richtig, dass es auch Gegenerzählungen gibt.
Sie enden mit einem letzten Besuch auf dem Ettersberg in Ihrem Buch, wo Sie an der Tür von dem geschlossenen Ausstellungsgebäude zur Geschichte der Gedenkstätte stehen. In dem Buch geht es da nicht weiter. Wo sind Ihre Gedanken heute?
Ja, also meine Gedanken sind natürlich, wir lesen davon, wir wissen es, dass die Gedenkstätte schwer unter Druck steht, von rechts wie von links. Und gleichzeitig, und das ist ein Plädoyer oder ein Vorschlag, zu sagen, vielleicht könnten wir ein bisschen Entzündlichkeit aus dem Ganzen herausbekommen, wenn wir denn mehr wüssten und wenn wir die Realität des Lagers und auch die Quellen nochmal zur Kenntnis nehmen. Und das ist ein bisschen meine Zuversicht.
Ines Geipel in der ARD-Radio Kulturnacht unter Büchern. Ihr Buch Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung ist bei S. Fischer erschienen, hat 336 Seiten. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Und das war sie, die ARD-Radio Kulturnacht unter Büchern, produziert von MDR Kultur und übertragen von HR2 Kultur, Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR Kultur, SR Kultur und WDR 5.
Ist immer schön zu hören, wo wir überall zu hören sind. Das waren 3 Stunden im Zeichen der Literatur. Vielleicht war ja das eine oder andere Buch dabei, das Sie neugierig gemacht hat. Die Liste der Titel finden Sie im Netz oder bei ARD Sounds in der neuen ARD Audio App.
Wenn ja, also wenn Sie Lust haben weiterzulesen, dann denken Sie dran, Bücher sind Lebensmittel und bestenfalls zu haben in der engagierten Buchhandlung um die Ecke. Diese Literatur-Delikatessenläden, die brauchen uns.
Eine gute Nacht da draußen, stabiles Lesen und Ahoi, sagen Carsten Tesch und Katrin Schumacher.
Wir sind an Deck eines Passagierdampfers. Sie legt die Hände auf die Reling. Sie zögert. Sie springt. Danke, Eli. Unsere Zeit ist um. Wir sehen uns am Dienstag.
Der Filmregisseur Eli ist in Therapie. Dort erzählt er von seiner Tante Vera, die spurlos von einem Schiff verschwindet. Von seinen Eltern, seinen Großeltern. Eine Geschichte, die von Odessa über Konstantinopel nach Rom führt. Aber was davon ist wahr und was nur ein Film?
Wäre es eine Komödie, wäre an dieser Stelle ihr Verehrer Domenico hinzugetreten. Wäre es ein Spionagefilm, wäre die allgegenwärtige Staatssicherheit aufgetaucht.
Goldstrand, der neue Roman von Caterina Poladian. Jetzt in ARD Sounds.